Meinst du, du bläst mich weg, wenn du weggehst zum Naseputzen?
Ich kann das nicht leise.
Nein? Oh. Doof. Na gut. So. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Menschenporträts Denkanstöße. Mein Name ist Manolito Röhr und ich freue mich riesig, dass du hier wieder heute eingeschaltet hast. Was lange währt, wird endlich gut. Gegenüber von mir sitzt der Etienne. Hallöchen.
Hi.
Und wir hatten jetzt schon mal den ein oder anderen Anlauf, um uns genau hierfür zu treffen, aber bei jedem kam mal was dazwischen und umso schöner sitzen wir jetzt hier an einem sehr beschaulichen Abend, in einer lauen Sommernacht, in einer lauen Sommerwinternacht hier zusammen in einem Musterhaus.
Jawohl.
Total schön. Wir haben hier ein Sag mal, ist deins überhaupt alkoholfrei, Herr Wittig?
Nein.
Ich bin fassungslos. Ich habe ein alkoholfreies Radler geöffnet und ich habe in einer der vorherigen Episoden schon mal angekündigt, dass da jemand kommen wird und der so rein gar nichts mit der gesamten Fotografie-Szene zu tun hat und mit dem ich aber schon mal zusammengesessen habe. Und wir hatten ein recht interessantes Gespräch und wir hatten da auch so ein, zwei Themen geschnitten, wo ich der festen Überzeugung von bin, dass das den einen oder anderen in irgendeiner Form nochmal in seiner Denke verändern wird. Und wir können jetzt irgendwie schlecht das gleiche Gespräch noch einmal führen. Das lässt sich, glaube ich, nicht reproduzieren, aber ich glaube, den Weg können wir dahin irgendwie finden. Und also Etienne hat so gar nichts mit dem Fotografieren zu tun und aber vielleicht magst du so zwei, drei Wörter zu dir sagen, woher du kommst, wie alt du bist, was du sonst so in deinen 24 Stunden am Tag tust.
Das kommt ganz klar auf den Wochentag drauf an. Also grundsätzlich 29 Jahre alt, zwei Kinder, glücklich verheiratet und schon immer selbstständig, nie im Angestelltenverhältnis gewesen, außer für die Zeit der Ausbildung. Und mein Hobby ist eigentlich zu gucken, wie ich auf dem Weg zum Geld verdienen komme und wie man so aus den Krallen des Angestelltenverhältnisses rauskommt und wirklich zu dem Prozentteil kommt, wo man das Leben wirklich Spaß machen, sich um Geld keinen Kopf mehr machen muss. Und dadurch sehr viel mit Weiterbildung am Beschäftigen, was halt also dementsprechend dazugehört. Bin im Finanzdienstleistungsbereich tätig, das heißt im Bereich Immobilienkredite. Das heißt, wenn du dein Haus kaufen willst, Wohnung kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, damit wir dir ein besseres Angebot machen können als deine Hausbank selber. Und das ist so der Bereich, den ich betreue, den ich sehr gerne mache und da sehr viel Spaß dran habe.
Wir vielleicht gerade zur Auflösung, wir sitzen uns hier gegenüber und es ist jetzt gerade total schräg, weil ich glaube, wir vermeiden stellenweise uns anzugucken, weil wir sonst einfach anfangen müssen zu lachen. Jetzt sagst du, dass du warst noch nie in einem Angestelltenverhältnis. War das von schon immer so geplant, dass du das nicht willst oder wollte dich keiner haben?
So geplant war es nicht.
Ja.
Doch untergekommen wäre ich. Auf jeden Fall, da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Ich hatte nur frühzeitig durch ein paar Missgeschicke im Leben gezeigt bekommen, wie man verkaufen kann. Mhm. Und bin da im IT-Handel gelandet und habe dann schnell gelernt, weil es mir auch Spaß macht, im Großhandel zu verkaufen, größere Stückmengen. Und somit war so dieser Tausch Zeit gegen Geld, was so ein Angestelltenverhältnis ja in den meisten Fällen ist, dass ich meine Zeit eintausche gegen einen Stundensatz oder ein Pauschalgehalt. Für mich nicht lukrativ, weil ich dann eher gesagt habe, okay, ich kann, wenn ich Satz X mal 1000 verkaufe, mehr Geld daraus verdienen. Hab das dann auch in ein paar Bereichen, was heißt ein paar Bereichen, hab das dann in ein, zwei Firmen gemacht. Und und dann war für mich eigentlich immer ganz klar, das wirst du selber später machen. Mhm. Und der größte Kampf, den ich nie gedacht habe, den ich habe, ist, nach der Ausbildung mich selbstständig zu machen, im Sinne von auf alle Fördergelder mitzunehmen. Mhm. Weil wenn man dann, sorry, das ist mein Handy, wenn man dann dementsprechend unter 25 ist, kommt man so zum Jugendberater. Mhm. Und wenn man dem erzählt, man macht sich selbstständig jetzt nach der Ausbildung, dann sagt er erstmal, ja, komm, du hast das und das gelernt, machst noch die und die Weiterbildung. Ich habe dann zur Absicherung noch einen Finanzbuchhalter gelernt, damit einfach so als Backup, wenn es crasht, kann ich da noch in den Bereich rein. Und dann will er mich natürlich, weil er mich nur schnell loswerden will, von seiner Stelle auch direkt ins Angestelltenverhältnis bringen. War aber nicht so mein Plan und dann musste ich ernsthaft, ich glaube, knapp 5 Monate gebraucht mit Auszug von Gesetzestexten und Co., damit ich das machen kann und darf. Gebraucht, bis ich zur Businessplanprüfung kam und der war dann auch hervorragend und ja, dann konnte es endlich losgehen und habe dann im August 2012 das Gewerbe angemeldet.
Mhm. Wenn du da am Anfang in den Verkauf reingerutscht bist, was hat dir denn genau daran so gut gefallen? Also hast du war es eher so diese Komponente, du kannst, wenn du dich anstrengst, einfach auch genauso viel Geld verdienen, wie du das halt dir selber vorgibst? Wenn du mehr arbeitest, kannst du mehr Geld verdienen? Oder war das der Umgang mit den Menschen? Oder hast du da eine Herausforderung drin gesehen, auch vielleicht Kunden, die vielleicht nicht das Produkt kaufen wollten oder dann halt doch dazu zu bewegen, das zu machen. Ja, also was hat dir da so den Kick beigegeben?
Also damals, wo ich im Verkauf gelandet bin, da war ich 16, habe aber schon mit 14 verkauft über Promotion von Fitnessstudio-Verträgen, also quasi mit Logo stehen, groß Einkaufszentren und dann sagen, hier möchtest du nicht. Hat es einfach Spaß gemacht, weil ich da nicht stundenabhängig bezahlt wurde, sondern wirklich nach Erfolg. Und das für mich mehr Sinn gemacht hat. So richtig im Verkauf beruflich bin ich dann gelandet, weil wir in dem Betrieb, wo ich war, einfach mal einen Test gemacht haben, weil der Verkäufer krank geworden ist. War ein kleines Unternehmen mit 8 Angestellten. Mhm. Ein Hauptverkäufer und dann hieß es mal von Azubis, mal Kaltakquise machen und mal gucken. Und da habe ich mich doch sehr gut angestellt. Dann ist der Verkäufer leider kurz danach verstorben. Mhm. Und dadurch, damit ich mich in der Testphase, Probierphase besser gesagt, sehr gut angestellt habe, lag es dann sehr nahe, damit ich den Bereich betreue. Und so bin ich dann letztendlich im Verkauf wirklich gelandet. Und für mich ist das wirklich nicht Arbeit. Also ich mache das wirklich gerne. Ich habe Spaß daran. Und man verkauft immer, ob ich auf als Single in der Disco bin, dann verkaufe ich mich halt gegenüber des anderen Geschlechts, beziehungsweise
Früher,
ja, heute, gut, das war jetzt ganz gefährlich.
Kein halt Problem, wir haben das gerettet, falls die Ehefrau zuhören sollte.
Also gegenüber dem Partner, dem mir interessiert. Mhm. Ob ich mich bewerbe auf eine Stelle, ich verkaufe mich immer. Mhm. Und ich sage auch jeder, wenn es jetzt nicht gerade geregelt ist im Sinne von Verträgen, wo der Bereich das und das verdienen muss, sehe ich das in der Branche generell so auf dem Arbeitsmarkt. Jeder kriegt das, was er aushandelt. Mhm. Und das liegt rein daran, wie man sich verkauft.
Mhm. Ja, und das war mit Sicherheit damals auch eine andere Zeit, wo das nicht ganz so arbeitnehmerdominiert war, ne? Also heute kannst du ja, ob du Elektriker gelernt hast, ob du ITler bist, kannst du ja im Prinzip du kannst dein Gehalt bestimmen, du kannst machst du Homeoffice, machst du dies oder jenes, also es ist ja, wird ja im Moment gesucht wie bescheuert. Früher war die Situation wahrscheinlich anders gewesen, oder?
Also ich glaube, heutzutage Geld zu verdienen, jetzt lassen wir mal das wie viel weg, ist, glaube ich, wesentlich einfacher und freundlicher als früher, weil ich heute nicht unbedingt, oder sagen wir mal, es gibt noch viele Bereiche, wo ich auch ohne Studium oder Co. wirklich viel Geld verdienen kann oder sagen wir mal, lassen wir das viel mal weg. Also wenn ich Arbeit finden will, heutzutage finde ich Arbeit. Punkt.
Ja.
Ja, so würde ich es erstmal stehen lassen. Wenn ich Arbeit finden möchte, finde ich heutzutage Arbeit.
Ja. Ja, genau so ist es. Ich habe hier gerade so eine kleine Gedankenpause, nicht wundern. Ich versuche hier gerade so eine Überleitung zu schlagen, weil sonst wird das irgendwann doch zu trivial. Und als wir uns beim letzten Mal getroffen hatten, hatte ich die Rede angefangen, dass mir das furchtbar auf die Nüsse geht oder dass ich es nicht verstehe, wenn sich Fotografen auf einen Workshop einladen und die zahlen 300, 400 oder 500 Euro für ein oder zwei Tage und nehmen gefühlt nichts davon mit und strahlen sowas aus wie, ich habe eigentlich gar keinen Bock überhaupt mitzuwirken. Und ich habe dann so ein bisschen die Meinung vertreten, ich glaube, dann eine recht dicke Hardliner-Meinung, dass also das was bringt die Leute dann dazu, so viel Kohle auszugeben? Da können sie auch, was weiß ich, sich am dicken Zeh spielen oder sonst irgendwas. Und das brauche ich dann in dem Moment nicht als Fotograf, der den Leuten was beibringen will. Und wenn Leute sich oder andere Leute eventuell die Gelegenheit gehabt hätten, sich in den Workshop einzubuchen und jemand nimmt den Platz weg, der aber gefühlt keinen Bock da drauf hat. Und ich krieg nicht mehr ganz den Tenor zusammen, aber ich glaube, du hattest angefangen mit, ja, du weißt ja gar nicht, wo der steht.
Richtig. Also ich finde die Meinung absolut falsch. Also erstmal bin ich der Meinung, Perspektiven respektieren. Ich muss sie ja nicht teilen. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt, fangen wir erstmal an beim Preis. 300, 400 Euro für einen Workshop, finde ich, ist für jemanden, der mit Fotografie wirklich Geld verdient, glaube ich nicht
viel. Ja. Ich glaube, wenn wir das jetzt gerade mal so aufrollen, dann erschaffen wir jetzt mal eine Situation. Also ich glaube, hier wird es den einen oder anderen Zuhörer geben, der vielleicht gerade selber im Moment darüber nachdenkt, einen Workshop selber zu geben oder vielleicht auch selber zu buchen. Ich weiß es nicht. Ich selber bin da auch immer relativ triebig und plan, mach und tue. Ich habe da eine Sache im Moment in der Pipeline, wo ich nur noch auf die Termine warte, aber ich habe da auch noch was anderes vor. Und ja, also wie ihr jetzt gerade schon so ein bisschen mitbekommen hat, also auch für jemanden, der so gar nichts mit dieser kompletten Fotografiererei zu tun hat, ist das schon trotzdem sehr, sehr, sehr tiefgründig, was da jetzt aus dem Etienne rauskommt. Und dann fangen wir doch einfach mal so an, dass wir ich hab gestern Abend noch eine Idee für einen Workshop gehabt und ich glaube, das könnte jetzt hier in so einem kleinen Gedankenduell enden. Also angenommen, ich hätte jetzt Bock, einen Workshop zu geben und ich stelle mir vor, ich nehme für den Workshop 350 Euro. Dieser Workshop, der geht, ich krempel mir hier gerade ganz demonstrativ die Ärmel nach oben.
Er bereitet sich vor, weil er hat ein bisschen Angst.
Ja, genau. Nein, also ganz konstruktiv. Also 350 Euro über zwei Tage. Und das Ding soll dann mega persönlich werden. Also es wird da keine Models geben, die fotografiert werden. Ganz, ganz viele Fotografen kranken so ein bisschen daran, dass die auf ihren Bildern so eine absolute Perfektion haben wollen. Da darf kein Mülleimer im Bild stehen. Die Person darf keinen Pickel im Gesicht haben. Den müssen wir irgendwie noch im Make-up abdecken. Und lassen dann auch beim Fotografieren selbst so wenig eigene Persönlichkeit mit rüberkommen. Und ich glaube, für jemanden, also für viele Leute, die fotografiert werden, ist es ganz, ganz wichtig, den Kontakt mit dem Fotografen so ein bisschen aufrecht zu erhalten, weil die unter Umständen sowieso total verunsichert sind, wenn sie das erste Mal, das zweite Mal oder aus irgendeinem Grund vor der Kamera stehen. Und denke mir, dass es ganz, ganz sinnvoll wäre, dann sagen wir mal, wir haben sechs Leute, dass wir immer zwei Menschen zueinander bringen, die sich das ganze Wochenende miteinander auseinandersetzen, die einfach mal einen völlig anderen Weg gehen, wie sie sonst fotografieren, dass wenn jemand, der ständig nur blitzt, dass der einfach mal ohne Blitz arbeitet und umgekehrt, und dass die ihre zwei Tage einfach auch fotografisch dokumentieren, dass die zum Beispiel morgens als erste Aufgabe kriegen, so jetzt musste man ein Selfie machen, total ungeschönt, wie du aus dem Bett aufstehst, mal so ein bisschen den Mut zur Hässlichkeit entwickeln, und einfach mal, also sich selbst hinterfragen beim Fotografieren, muss ich wirklich immer an diese Perfektion denken, muss ich immer darauf achten, ist ein Bild ordentlich belichtet, muss ich immer darauf achten, oh wei, hoffentlich ist es nicht verwackelt. Ich selbst würde dann erwarten, wenn sich so jemand in einen Workshop einbucht, dass er dann schon so offen ist und dann auch diese Aufgaben, die mit Sicherheit vorher in der Workshop-Beschreibung grob kommuniziert werden, dann auch, und wenn auch schüchtern, dass der Bock drauf hat. Ich habe dann, und das ist so meine bisherige Erfahrung, es sind immer ein bis zwei Quälgeister dabei, die das ganze Ding sprengen.
Die hast du immer dabei. Also erstmal finde ich, waren jetzt sehr viele Begrenzungen in deinen Ausdrucksweisen dabei, und ich frage mich gerade erstmal, was fotografiert derjenige denn? Weil, so viel ich weiß, wird ein Fotograf von irgendeinem Kunden bezahlt. Dementsprechend muss ich ja gucken, wofür sind die Bilder gedacht? Also die Frage ist, wofür dient es? Und ich sage jetzt mal einfach, ich nehme ein Bewerbungsfoto oder sowas. Da sollte definitiv kein Pickel drauf sein, weil da gibt es dann so eine Art, gibt es nicht so eine Art, sondern gibt es den sogenannten Halo-Effekt, damit du jede Person, die du kennst oder siehst, das erstmal direkt in eine Schublade einsortiert hast. Mhm. Vollkommen egal, kannst du nicht unterbinden. Und daher ist halt die Frage, wen oder was fotografierst du denn gerade und wofür willst du das Ganze nutzen? Mhm. Und wenn es jetzt ein Instagram-Foto werden soll, was einfach nur aus dem Leben raussieht, ja klar, dann soll da natürlich eine Falte sein oder sonst was. Aber wenn das jetzt Business-Fotos sein soll, können die natürlich mal anders sein, im Sinne von lustig oder sonstiges. Aber ich würde da schon dann nicht auf eine Perfektion achten, sondern einfach auf einen professionellen Auftritt. Klar, wenn ich ein Bäcker bin, dann brauche ich jetzt nicht gerade im Anzug das Foto, aber wenn ich mit Geld zu tun habe oder hochwertige Sachen oder sonstiges, dann muss das Foto passen.
Nein, also das ist völlig richtig. Also mir geht es nicht darum, dass die Leute dann draußen in ihrem Job dann halt, diesen Mut zur Hässlichkeit entwickeln.
Also meinst einfach, der muss eher noch die Pose ein bisschen ändern, da das und das wegräumen, bevor das Foto jetzt schießt. Der Fotograf selber.
Warte. Vielleicht noch mal anders. Also du hast den Fotografen, der jetzt einmal in seiner Selbstständigkeit gesehen, der macht natürlich seinen Job nach bestem Wissen und Gewissen, kommt Kunde X und der möchte irgendwelche Businessfotos für sich haben, der hat ungefähre Vorstellungen, die er mitteilt, also wirst du auch dein Tunlichstes dann daran machen, dass du die genauso machst, dass der hinterher zufrieden ist. Für deine eigene Kreativität, du wirst doch immer wieder Aufträge haben, wo du große Spielräume hast. Und wenn du aber, ich sag mal, 2, 3, 4 Jahre immer in demselben Trott gefangen bist, also ich krieg das auch immer wieder mit, es gibt ja diese sogenannten TFP-Shootings. TFP, einfach der Fotograf stellt seine Zeit zur Verfügung und irgendjemand, der fotografiert werden will, eben auch. Also keiner bezahlt den anderen. Jeder hat Bilder für sein eigenes Portfolio. Also irgendwelche Mädels lassen sich dann fotografieren und der Fotograf kann es auch verwerten. Jetzt habe ich meine Rede vergessen. gibt auch ganz viele, die halt neben ihrem Job gar nicht mehr die Zeit aufbringen wollen, auch sich einfach mal wieder auszuprobieren. Wenn du stupide immer in deinem Geschäftsding drin bleibst, wirst du keinen Raum für deine Kreativität haben und du wirst die auch nicht weiterentwickeln können. Mein Grundgedanke bei dem Workshop ist dann einfach, dass die sich dann mal wissentlich und auch wenn es bezahlt dann ist, also die dass sie sich da mal 2 Tage komplett aus ihrer eigenen Sache rausnehmen und einfach was komplett anderes machen als das, was sie sonst tun würden.
Also ihre Komfortzone verlassen?
Nein, also vielleicht noch nicht mal die Komfortzone verlassen, weil im Prinzip geht's bei, also für die Leute, also es geht ja da jetzt um nichts.
Ja.
Ja. Aber einfach mal wieder animiert werden. Also die meisten Fotografen haben irgendwo innen drin ist so ein Feuer und die haben eigentlich total Bock drauf, mal irgendwas Geiles zu machen. Und wenn du die ganzen, was weiß ich, die Schwangerschaftsbäuche fotografieren, die Mädels, die Hochzeiten fotografieren, alle sind so am Jammern, oh, ich würde gerne mal wieder irgendwas Geiles machen, aber ich habe die Zeit nicht dafür oder dies und jenes. Es ist immer irgendeine Ausrede da. Und ich würde gerne einfach mal so eine Bühne damit schaffen, dass Leute wirklich, und wenn es auch ein Stück weit moderiert ist,
das machen wir so Bock drauf.
Ja, oder das machen, was sie irgendwann mal verloren haben und einfach mal wieder Dinge finden und Sichtweisen entwickeln, die sie vielleicht aber auch, und selbst wenn es abgeschwächt ist, mal wieder in ihre Arbeit einfließen lassen. Weil gerade wenn die Leute vielleicht auch noch, sagen wir, normale Porträts anbieten und die kriegen vielleicht auch mal irgendwie einen coolen Typen, der auch eben so cool rüberkommen will, dann nützt es nichts, wenn die den von weißen Hintergrund stellen und machen da links und rechts eine Lampe drauf und dann hat er halt irgendwie nur ein stecknormales Bild. Ich habe im letzten Podcast habe ich von Sascha Lobo erzählt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst mit Sascha Lobo, der sich von Daniel Josefsson hat fotografieren lassen. Josefsson war einer der bekanntesten Porträtfotografen in Deutschland und hat auch Deichkind-Cover und sowas gemacht. Und Lobo klingelte bei dem und da machte keiner die Tür auf. Und irgendwann nach 20 Minuten ging die Tür auf. Ach, Herr Lobo, Sie sind schon da. Und ja, ohne da jetzt lang auszuschweifen, weil ich es hier erst erzählt hatte, sagte Lobo, ja, dann sagte Josefsson, dann ziehen Sie sich mal aus, Herr Lobo, und legen sich nackt in die Schubkarre. Und da sagte Lobo, nee, das mache ich nicht. Josefsson ist 2016 gestorben. In seinem Nachruf schreibt Lobo, ich hätte mich mal lieber in die Schubkarre gelegt, weil das Foto, was wir dann gemacht haben, ist halt einfach nur gewöhnlich gewesen.
Ja.
So, und sich irgendwie nicht entwickeln können und sich nicht mal austoben zu können als Fotograf, ich finde das ganz traurig. Und wird halt gerne eben diese Bühne bieten. Und meine Sorge persönlich ist wirklich, dass du da einfach 1-2 Leute hast, die das Ganze dann, obwohl die genau wissen, worauf die sich einlassen, dass die genau wissen, das Ding geht ins Eingemachte. Das Ding wird persönlich, weil die sich halt auch selber dann vielleicht mal morgens ungeschönt, wenn die Haare abstehen, einfach mal irgendwie, wie auch immer, ob es mit der Kamera, mit dem Handy ist oder was auch immer, selber porträtieren müssen und dass sie dann vielleicht schon kommen und sagen, ach nee, das habe ich jetzt nicht gemacht.
Na, ich finde, die Herausforderung ist, eigentlich verlangst du ja von den Leuten dann gerade bei dem, was ich raushöre, wie gesagt, von Fotografie habe ich 0 Peilung, die sollen ihre Maske fallen lassen.
Und, auch, ja.
Ich stelle mir jetzt mal jemanden vor, davon gibt es ja viele, die lassen sich ohne gemachte Haare nicht fotografieren, die gehen noch nicht mal vor die Haustür oder wecken ihre Kinder, wenn sie nicht geschminkt sind. Und all das, was die da haben, ist ja für einen gewissen Selbstschutz da.
Ja.
Und wenn du das von den Leuten verlangst, ist halt die Frage, ob du die Vorauswahl so gut machst, damit du auch wirklich nur die hast, die das zulassen. Gerade wenn du von jemandem verlangen wirst, seine Masken fallen zu lassen, also ich kenne das durchaus, also ich gucke so nämlich so 10% meiner Geldeinnahmen wirklich in Weiterbildung und Seminare investiere und da auch schon rückblickend tolle Sachen gemacht habe, die ich heute zu dem Zeitpunkt, wo sie da waren, habe verflucht. Aber das hat mit Komfortzone verlassen zu tun. Wirklich mal, ja. Ich sag mal wieder, das eigene Ich rauskommen zu lassen, diesen Schutzwall, den man da hat, fallen zu lassen. Und die Herausforderung ist, du musst halt erstmal den Rahmen schaffen. Du musst einen Code of Honor schaffen, wo auch wirklich sich dran gehalten wird, damit alles, was da passiert, nur in dieser Gruppe bleibt. Und daran muss ich definitiv gehalten werden, weil ansonsten sind so Ausflüge ins eigene Ich, weil im Endeffekt finde ich bei so Sachen weiterführend gedacht, hat man mal die Zeit, Sachen, die man verdrängt hat, wiederzufinden und dann eventuell so ein inneres Feuer zu entwickeln oder sagen wir mal Sachen, die man zugeschüttet hat, weil es nicht gepasst hat, weil es finanziell nicht gepasst hat, weil Kinder gerade da waren, weil ich umziehen musste, weil ich diese Arbeit jetzt machen muss. Das sind ja alles so Punkte, wo ich dann Sachen verschütte, also einfach zumache und mir darüber einen Schutzwall aufbaue. Wenn du jetzt verlangst von den Leuten, dass die dementsprechend diesen einfach so fallen lassen, da muss schon eine gute Vorauswahl getroffen werden. Also ich glaube, das muss schon klar kommuniziert werden und du wirst definitiv in diesem Seminar Leute haben, die das nicht machen. Und dann ist halt die Frage, können die ihre Komfortzone da verlassen oder nicht? Und egal, welche Entscheidung die Personen dann treffen, sie ist in Ordnung. Und das meine ich damit Perspektiven respektieren und ich weiß ungefähr, wo du meinst, wo wir letztes Mal gesprochen haben, wo wir den Zug hatten von München nach Berlin und ne? Und dann ist auch die Frage vom Preis her, oder kriegst du die Leute, die du damit haben möchtest, über die Ansprache, die du machst? Ich weiß jetzt nicht, wie du, ob das jetzt Personen sind, die jetzt deinen Podcast hören, die da hinkommen, die jetzt wirklich genau wissen, weil sie das hören, worauf sie sich einlassen. Oder ist das jetzt jemand, der Fotografie mag und Lust hat und sagt, ach, guck mal, ein Shooting, den Geld vielleicht nicht so interessiert und sagt dann, ach komm, ich mach das. Und wenn du den da reinkriegst, dann wirst du vielleicht wirklich Probleme haben, weil wir hatten letztes Mal den Punkt, du hast jemand da sitzen, der dann vielleicht nicht mitmacht. Ja, wenn er dich nicht gekauft hat. Das meine ich mit im Sinne von, wenn er nicht wegen dir da ist, sondern einfach du gehst, was weiß ich, wie kriegst einen Vertretungslehrer dahingestellt, den du noch nie gesehen hast. Du musst erstmal die Bindung zu ihm aufbauen, bevor du irgendwas abnimmst, abkaufst oder und das muss halt im Vorfeld passieren, meiner Meinung nach.
Ja.
350 Euro, 400 finde ich jetzt auch nicht so viel, für ein Zwei-Tage-Seminar schon mal gar nicht. Je nachdem, wo Seminare stattfinden, kostet das Hotel mehr. Und meine Erfahrung ist, desto teurer die Seminare, desto größere Persönlichkeiten laufen darum. Es gibt Seminare, da habe ich für ein Drei-Tage-Seminar 5.000 Euro ausgegeben, wo ich heutzutage sage, jeden Cent wert, allein für die Leute und die Connections, die du darauf aufbaust, weil du hast dann auf einmal auch nur die Leute da, die sich dafür interessieren und das finde ich halt bei den Veranstaltungen immer das Gute und du siehst andere Blickwinkel, kriegst andere Perspektiven mitgeteilt und wirst einfach mal geschüttelt, aus deinem Alltag geholt und hast dann eventuell die Chance, darüber nochmal wirklich was Neues zu machen, nur einfach mal von außen auf Sachen zu betrachten. Allein wenn du abends in dem Hotelzimmer liegst, hast du einen anderen Blickwinkel auf alles. Das merke ich immer sehr gut. So am ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag in so einem Hotelzimmer, abends bei so einem Seminar, weil du einfach Abstand zu deinem Alltag gewinnst und dadurch Sachen auch mal anders betrachten kannst.
Ja, das stimmt so. Also ich muss mich da hart drauf vorbereiten, wenn wirklich der Fall auftritt, dass da jemand kommt und warum auch immer, ob er sich dann vielleicht in dem Moment doch unwohl fühlt oder er hat dann doch irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich kann nicht sagen so, hey, pass auf, dann fahr nach Hause.
Genau das.
Ist ja klar, kann ich machen. Die Frage ist nur, ob ich das in dem Moment einfach möchte, weil ich schon will. Derjenige hatte einen Grund, warum er sagt, ey, da habe ich Bock drauf. Und aus irgendeinem Grund hatte er es in dem Moment nicht. Also würde ich ja schon gerne versuchen, so schnell wie möglich rauszufinden, was ist das Problem? Und kann ich den nicht irgendwie abholen und sagen, hey, das kriegen wir hin.
Ja, ist halt die Frage, reden wir jetzt wirklich davon, damit du einfach mal Fotografen zeigst, was sie mal andere Blickwinkel bekommen, ein bisschen Benzin ins Feuer gießen und wirklich mal zeigst, wie viel Spaß das wieder am Ganzen machen kann. Oder verlangst du von Leuten wirklich, dass sie sich Schutzmasken abfallen lassen im Sinne von, ich muss mich jetzt bei jemandem, der es überhaupt nicht mag, ohne Make-up oder gemachte Haare zu fotografieren, weil ja, vielleicht als Kind immer gehänselt worden ist, sehr viel Akne hatte und das heutzutage einfach schlechte Erinnerungen wachruft, wenn er den daran denkt. Und da kannst du den nicht zwingen, das jetzt einfach machen zu lassen.
Ja, aber die Leute sollen einfach nur machen. Also die werden gar nicht groß, was heißt eine Anleitung kriegen, aber aus dem Schema ausbrechen heißt ja dann auch einfach mal machen. Ja, ohne jetzt ein Ziel zu haben. Mal einfach wieder das Fotografie hatte mal ganz viel mit Intuition zu tun. Und mal irgendwas nicht nach Anleitung machen, was nicht nach dem Prozedere, was du ansonsten in deinem, in deiner geschäftlichen Fotografie, also wenn du Kohle dafür kriegst, einfach mal wieder die Kamera in die Hand nehmen und ob du die jetzt quer oder hochkant hältst, ob du das absichtlich in der Zeit versacken lässt, das Bild wird unscharf, einfach mal machen und sich so vom Gefühl treiben lassen. Und da müssen sich viele einfach mal frei machen und locker werden und dieses Gefühl, dass es auch in Ordnung ist und auch ruhig mal die Kontrolle abgeben. Also du hast auch gerade einen geschäftlichen Termin, hast du immer die Zeit auch zu spielen. Also du kannst ja gerne die Bilder machen, die der haben will. Und auch wenn es irgendwie nicht so deins ist. Aber du kannst und du musst das ja gar nicht mit dem kommunizieren mit dem Kunden. Du kannst ja trotzdem 2-3 Minuten nehmen und machst ja einfach mal Fotos, auf die du gerade Bock hast. Und die kann der ja trotzdem nachher mit in die Auswahl bekommen und nachher sagt er am Ende noch, boah, das ist aber geil. So, und einfach wieder so diesen Mut und diese Freiheit entwickeln und das mal ausleben. Ja, also die bezahlen mich zwar am Ende dafür, aber das hätten sie vielleicht auch, wenn sie selber mal drangegangen wären, umsonst haben können. Aber das Ganze mal so ein bisschen wie Bootcamp ist das falsche Begriff, also wie so ein betreuter Zirkel, eine kleine anonyme Fotografengruppe. So stelle ich mir das im Moment vor. Und ich bin dann mal gespannt, was da für Menschen dann kommen. Nur ich kenne halt eben von allen möglichen Leuten auch, die Workshops geben, du hast halt immer genau so diese 1-2 Leute pro 10 Teilnehmer, die so ein Ding auch richtig auseinander sprengen können. Wo du denkst, die haben genau dafür Geld ausgegeben, nur um dich aus der Nummer rauszuholen.
Ja, du musst ja immer gucken, woran liegt das? Also ich sage jetzt mal, angenommen, da ist jemand, der sagt, der hat wegen bei Kursen und Schulungen zigtausend Euro ausgegeben, dass er gelernt hat, er muss das Licht beim Porträt, was weiß ich, wie gesagt, nicht mein Bereich, in dem Winkel auf den Fokus, also Fokus heißt bei euch ja auch was anderes, auf das Bild, was geschossen werden will, setzen.
Ja.
Und du sagst ihm, jetzt mach das doch so und so und dann kommt er ja aus seinem Takt raus. Also du verlangst ja in dem Sinne eigentlich gelerntes Wissen auszuschalten und einfach mal frei machen zu lassen, zu gucken, was da rauskommt. Was ich übrigens wunderbar finde, wo wir es gerade drüber reden, nämlich eins meiner besten Fotos, die ich von mir habe, ist nämlich genauso entstanden. Wir waren im Urlaub, ich hatte die Spiegelreflex dabei, habe immer Fotos gemacht. Da habe ich gedacht, leck mich am Arsch, nachher bist du auf kein Foto drauf. Dreh diese Kamera um, streck den Arm aus. Eins der besten Fotos, die ich in meinem Leben von mir habe. Und was ja genau einfach so eine Leichtigkeit, die du dann dementsprechend verlangst, eigentlich mal entstanden ist. Ich würde mir da auch ehrlich gesagt gar nicht so einen großen Kopf machen. Weil wenn du das klar vorweg kommunizierst, wirst du auch die Leute da haben. Und ein Satz ist da immer ganz wichtig. Wenn du, also ich halte ja auch Vorträge an Schulen, wo es wirklich ums Thema Geld verdienen geht, wie ich was machen muss. Und da sind natürlich auch welche dabei. Ich meine, so ein Haufen 16-Jähriger, der ist auch nicht einfach. Und eins habe ich gelernt, ein Satz ist da immer ganz gut. Ja, du hast recht, es stimmt. So habe ich früher auch gedacht, bis ich. So, und dann sagst du dem einfach, bis ich das und das ausprobiert habe. Und dann bittest du ihn einfach darum zu sagen, hey, lass uns das doch mal einfach mal einen Tag ausprobieren oder zwei. Wenn du es danach scheiße findest, ist das absolut in Ordnung für dich. Aber lass das doch jetzt hier mal machen. Und wenn nicht, dann ist halt die Frage, ob du hier gerade an richtigen Platz bist. Lass uns das doch mal ausprobieren. Ich habe früher auch so gedacht, bis ich in die Situation hatte, bis ich das und das ausprobiert habe. Das muss natürlich wahr sein, ne? Kannst du jetzt nichts.
Ja, schon klar.
Und das kann extrem viel Druck rausnehmen aus so einer Geschichte. Weil du hast immer irgendwelche Leute, die irgendwas sprengen wollen. Und so kann man sehr viel da rausholen und einfach sagen, komm, probier es mal bitte einfach aus. Und du gibst denen halt ein Bild im Sinne von, du gibst ihm das Bild, das du früher auch so gedacht hast. Das heißt, du zeigst ihm Verständnis dafür, für seine Situation, du respektierst sie und du zeigst ihm im Sinne ein Ziel, wo du sagen kannst, ich hatte auch so gedacht, bis ich das gemacht habe, lass uns das doch mal ausprobieren. Und das ist einfacher, als wenn du sagst, jetzt stell dich doch nicht mal so an, Manu. Jetzt hast du hier 350 Euro für bezahlt. Und jetzt zickst du hier rum. Jetzt mach den Scheiß doch mal. Wofür bist du denn hier? Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Und gerade so als Seminarleiter oder wie du es nehmen willst, da musst du halt wirklich, kurz gesagt, Ego rausholen. Ego macht immer alles kaputt, egal wo du bist. Dein Ego kann immer alles zerstören. Und die Gefahr ist halt einfach, wenn du so angeflaumt wirst, damit du patzig reagierst. Und musst 100% geben für die Leute, die da sind. Und dein Ego ausschalten, dann würde ich mir darüber auch keinen Kopf machen.
Ja. Also genau das, was er jetzt gerade gesagt hat, das ist der Grund, warum ich gerne dieses Gespräch hier wiederholen wollte. Also ich selbst mache mir überhaupt keinen Kopf darum. Nur ich glaube, es gibt hier ganz, ganz viele, die ganz schnell verunsichert sind, weil sie vielleicht jetzt gerade so ihren allerersten Workshop überhaupt planen und man überlegt so, Mensch, was könnten die Fallstricke werden, wo könnte es Ärger geben und. Und den letzten Punkt, den du gerade gesagt hast, Etienne, mal sein Ego ausschalten, das war das, als wir auseinandergegangen sind beim letzten Mal, da habe ich echt noch ewig im Bett gelegen und dachte so, ja, das Ego, das steht mir sowieso ganz oft im Weg. Also
nächstes Mal sagst du mir das aber vorher. Also ganz ehrlich, ich wusste gerade nicht, was er... Also ich habe ihn nach dem Fahrplan für einen Podcast jetzt gefragt, meinte, du wirst schon sehen. Wäre vielleicht toll gewesen, das auch vorher zu wissen.
Nein, wir sind ja genau da angekommen, wo ich wollte. Das ist ja alles super. Nein. Also ich finde, also das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja auch immer wieder Leute, die haben einfach eine Hemmschwelle, sich auch irgendwo einzubuchen, gerade wenn, oder noch nicht mal bei den Workshops, sondern, also ich erlebe es öfters, dass ich entweder kriege ich es von anderen Leuten rangetragen oder aber es passiert dann so im Anbahnungsgespräch, dass Leute überhaupt Hemmungen haben, bei mir einen Fototermin anzufragen, weil die sehen die Bilder bei mir auf der Seite und sagen, nee, den kann ich nicht bezahlen. Das wird zu teuer. So, ich kommuniziere auf meiner Internetseite keine Preise, das mache ich nicht.
Würde ich auch jedem so empfehlen.
Weil, also das ist also für mich, also klar, es gibt mit Sicherheit, es gibt Bereiche, da kannst du einfach fest planen, okay, du machst jetzt hier, wenn du jetzt hier Babybauchfotograf bist, du machst das eine Stunde, dann kostet das halt eben X und für jedes Bild, was die ausnehmen, nimmst du Summe XY. Ich bin da einfach wieder schon ein bisschen anders unterwegs in den Porträts und jeder Auftrag ist einfach anders. Ich habe eine andere Anforderung. Ich muss andere Kilometer fahren. Ich nehme entweder kleines oder großes Equipment mit. So setzen sich die Preise einfach immer anders zusammen. Und ich würde auch, wenn ich planbarere Preise hätte, würde ich die selbst nicht offen kommunizieren, weil ich einfach Angst habe, dass der Preis oder das offene Nennen des Preises schon der Hinderungsgrund ist, warum die Leute gar nicht anrufen. Im persönlichen Gespräch kannst du einfach noch mal ganz anders auf die Sache eingehen und kannst auch direkt mehr darlegen, warum es genau richtig ist, dieses Geld für mich zu bezahlen und warum du jetzt eine gute Dienstleistung bekommst und was der Unterschied ist, was du bei mir bekommst. Und halt eben auch wirklich dann bedürfnisorientiert den Preis um den Kunden herum zu gestalten, was ich halt in dem Moment nicht mehr kann, wenn ich den Preis auf die Internetseite stelle. Also das ist jetzt so mein persönlicher Grund, warum ich keine Preise auf die Seite mache.
Also ich sehe das gerade ein bisschen anders. Du setzt keinen Preis auf deine Seite, weil du noch zu unbekannt in deiner Zielgruppe bist.
Nö.
Weil ich sage jetzt mal einfach, wärst du jetzt die Nummer 1 in Porträtfotos in Rheinland-Pfalz und Umgebung hier, wo wir uns aufhalten, dann würde der Kunde erst recht dich anrufen, unabhängig, ob du Preise auf der Seite hast oder nicht.
Klar.
Wenn du den Stempel in dem Bereich drauf hast. Aber generell bin ich auch kein Freund davon, Preise auf eine Website für Fotografen zu nehmen. Ich meine, klar, für ein Babyshooting kann man eigentlich, wenn man sein eigenes Studio hat, oder ich sag mal, muss ja nicht Studio sein, seine eigene Location, wo man weiß, das macht man, da weiß man, man hat Stunde X und Satz X.
Genau.
Und die Preise kann man ja in dem Sinne veröffentlichen. Aber jetzt an alle Hochzeitsfotografen da draußen, finde ich es, das Schlimmste, was man machen kann, ist einen festen Preis für eine Hochzeit auf deine Internetseite zu stellen oder schon nach außen zu kommunizieren. Weil wenn da der Dr. Schneider anruft und sagt, er feiert seine dritte Hochzeit und es kommen 500 Gäste und du hast auf deiner Internetseite stehen, Hochzeitsshooting kostet 1.000 Euro, der wird dich schon mal nicht nehmen. Und da muss man halt, finde ich, auch eine klare, gibt halt mehrere Wege, wie ich das Ganze verkaufen kann. Im Sinne von, ich habe einen klaren, festen Tagessatz, egal ob das Meier Müller Schulz ist oder ob das Dr. Schneider ist, der anruft. Aber es muss mir auch klar sein, wenn ich sage Pauschalwert und dass je nachdem so ein Doktor nicht zu mir kommen wird. Weil ich meiner Meinung nach gibt es immer nur ein paar Gründe, warum der Kunde nicht kauft. Er ist nicht überzeugt von dem, von dir, also von dir selber, von dem, was er an Leistung da hinten raus bekommt, also das Ergebnis, und von dem, wie du es machst. Also jetzt auf Fotografen bezogen.
Ja.
Und wenn die drei Sachen nicht kommuniziert sind, wird ein Kunde sehr wahrscheinlich nicht bei dir kaufen.
Ja.
Und das musst du, das kann man halt einfach im Gespräch klären, wenn man sagt, ich bin der, kann das und das, weil du kriegst das und das und hast dann dementsprechend dein Buch, wo du sagen kannst, hier, so sehen meine Ergebnisse aus. Und ich nehme 5.000 Euro für so ein Shooting, weil meine Kamera kostet schon dementsprechend 5.500, 10.000, 20.000 Euro. Und es ist halt ein Unterschied, wenn da derjenige vorbeikommt, der, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt im hochpreisigen Bereich sind, oder im Bereich, wo es dann auch Spaß macht, für zu arbeiten, es macht halt einen Unterschied, ob da jemand kommt, der ein kleines Gewerbe angemeldet hat, der mit seiner Kamera kommt für unter 1.000, oder wenn ich da mit meinem Equipment komme, wovon ich mir einen Kleinwagen kaufen
kann. Ja, definitiv, ja.
Und das sieht der Kunde ja nicht am Foto.